Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Traditionell starte ich hier wieder mit einem Hallo.
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 Und zwei Hallos kommen zurück. Das passiert nicht häufig. Das heißt, ich spreche heute mit zwei Leuten offensichtlich. Dürft ihr mir verraten, welchen, weiß ich nicht, Vornamen zumindest oder sowas habt ihr? Oder verrät das irgendwas über euch?
Mein Vorname ist Hans.
Hallo Hans.
Meiner ist Moritz.
Hallo Moritz. Ich bin Sebastian, wir reden miteinander. Ich weiß noch nicht genau worüber und ich versuche jetzt mal zu erraten, warum wir hier zusammengetroffen sind in dieser illustren Dreierrunde. Dazu gibt es so drei Hinweise aus der Redaktion und das hier, das ist der erste.
Mom? Hm? Du fehlst mir.
Du fehlst mir auch.
Wann ist sie gestorben?
Vor 3 Jahren.
Wie ist es jetzt, mit dir zu sprechen? Das erste Mal, seitdem sie verstorben ist?
Hä? Okay. Es ist offensichtlich ein Ausschnitt aus einem Film oder aus einer Serie gewesen oder sowas. Also auf jeden Fall irgendwas Fiktionales, weil ich habe Menschen gehört, die mit Menschen gesprochen haben, die es nicht mehr gibt, also mit Verstorbenen. Das klingt ziemlich nach sowas wie Science Fiction oder zumindest nicht nach der realen Welt. Frage ich erstmal in die Richtung. Habt ihr irgendwas mit diesem Schnipsel zu tun, also mit dem Film oder der Serie oder was auch immer es ist, die wir gerade gehört haben? Also seid ihr da irgendwie beteiligt?
Nein.
Nein. Okay. dann hat es vielleicht was mit dem Thema zu tun. Beschäftigt ihr euch irgendwie mit dem Tod, mit dem Versterben von Menschen, mit dem, was übrig bleibt? Und vielleicht war das hier einfach nur so ein bisschen das Übertragene. Wir reden mit den Verstorbenen. Vielleicht ist es ja auch so eine Art Beschäftigung oder ein inneres Gespräch quasi, um das es hier geht. Also seid ihr thematisch irgendwie unterwegs im Bereich Tod und Verlust?
Wir kommen der Sache näher. Wir haben uns thematisch mit dem Tod und vielleicht nicht nur mit dem Tod, sondern, wie du es schon gesagt hast, mit dem, was übrig bleibt, zu tun. Aber das hat noch eine bisschen speziellere Wendung. Vielleicht kriegst du die auch noch raus.
Hier ist der zweite Hinweis.
Wäre es möglich, dass wir uns in einer Simulation befinden?
Du meinst jetzt und hier?
Was ist, wenn mein organischer Körper in der Wirklichkeit jetzt gerade hier in diesem Bett liegt?
Oh. Linus, du drehst durch.
Wäre es technisch möglich?
Die ganze Sauferei, deine Medikamente.
Wäre es möglich?
Theoretisch.
Okay, wir befinden uns weiter in so einem Science-Fiction-Szenario. Und auch bei der Frage, was macht uns eigentlich aus? Ne? Also das ist so ein bisschen so die Kernfrage, die hier sich hier durchzieht. Also wir sind ja irgendwie auch ein Stück weit bei Matrix. Ne? Also geht es um sowas wie wiedergeboren werden durch Technik in dem Fall? Also auch die Frage, was ist das Ich eigentlich und kann man das irgendwie transportieren?
Ja, schon.
Schon, aber nicht im Fiktionalen, sondern ihr beschäftigt euch da quasi real, also in dieser unserer jetzigen Welt mit, zum Beispiel wissenschaftlich.
Tatsächlich, ja. Also wir haben uns länger damit beschäftigt, was übrig bleibt von uns, aber nicht in der analogen Welt, sondern tatsächlich in der digitalen Welt. Mhm. Und dieses Verbleibende ist Teil einer großen Industrie dort draußen, die tatsächlich so etwas wie eine Unsterblichkeit versprechen, eine digitale Unsterblichkeit.
Okay, meine Ratezeit fließt mir durch die Finger. Ich habe aber noch einen Hinweis. Ich spiele nochmal schnell eben.
Du bist vor 52 Jahren gestorben. Vom Dach des Lee Tower Hotels gestürzt. Lee hat Infinitalk übernommen und ich habe geschwiegen. Dafür durfte ich dich behalten als digitalen Menschen.
Okay, so.
Ich bin tot.
Ah, da kommt noch was. Du hast gerade gesagt, es ist eine Industrie. 7 Sekunden. Was mir da als erstes, für den Gedanken noch zu Ende, was mir da als erstes eingefallen ist, dass sich Menschen einfrieren lassen, die das nötige Geld dafür haben, wenn sie zum Beispiel eine schwere Krankheit haben oder vielleicht auch einfach nur nach dem Tod in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann in 20, 50, 100, 500 Jahren wiedererweckt werden können, weil die medizinische Technik einfach weiter ist und man einfach weiterleben kann. Das ist es nicht, weil es ist analog, nehme ich jetzt an. Wenn ich das jetzt weiterdenke, gibt es auch sowas wie, wenn ich das ausreichende Geld habe, wird mein mein Wesen, mein Sein, mein was auch immer das sein mag, da wäre ich sehr gespannt drauf, wie das geht, quasi digital gespeichert, also mein Hirn angezapft und auf eine Festplatte kopiert quasi, also geht's um sowas?
Ja, Treffer. Also es geht nicht darum, und wir werden ja gleich ein bisschen länger drüber sprechen können, dass das Gehirn unbedingt angezapft werden muss, sondern es gibt ein neues Verfahren, das sich diese Startups überlegt haben, um einen Menschen und seinen Wesenskern digital am Leben zu erhalten nach dem Tod. So das Versprechen.
Und damit beschäftigt ihr euch, also wir sind ja schon lange vorbei, aber gut, nehmt es als normale Frage, damit beschäftigt ihr euch wissenschaftlich oder inwieweit habt ihr, weil jetzt auch so viele Ausschnitte aus Filmen da waren, also ihr habt jetzt nichts mit diesen Ausschnitten zu tun und habt da irgendwie wie was draus gemacht, sondern ihr seid Wissenschaftler.
Nee, wir Wissenschaftler sind keine Wissenschaftler nicht.
aber wir sind tatsächlich sehr eng verbunden mit dem Film, wenn das auch jetzt keine Ausschnitte aus einem Film war, den wir gemacht haben, aber wir sind auch Filmemacher, Theatermacher, Künstler und wir recherchieren immer lange zu bestimmten Themen, die wir dann als Ausgangspunkt für Theaterarbeiten, Filmarbeiten, Hörspiele oder eben auch Bücher nehmen. Und das letzte große Thema unserer Recherche war tatsächlich die digitale Unsterblichkeit, wo wir uns auf die Suche gemacht haben nach Unternehmen, aber auch nach Menschen, die Sehnsucht danach haben, digital unsterblich zu werden, und haben dort eine längere Recherche über 2 Jahre gemacht und Menschen auf der ganzen Welt dazu getroffen, befragt und mal hinter die Türen einer bislang noch sehr verschlossenen Industrie gewagt.
Das klingt wahnsinnig spannend, und weil du das Wort Bücher gerade so betont hast, nehme ich an, daraus ist ein Buch geworden oder daraus wird ein Buch?
Ja, ist ein Buch geworden, ist gerade erschienen. Es heißt Die digitale Seele, unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir über 2 Jahre die Menschen getroffen haben, die an dieser Form der digitalen Unsterblichkeit arbeiten, also sowohl Start-up-GründerInnen in Europa, aber auch in Kanada, in den USA, aber auch, wir haben die ersten KundInnen getroffen, also Menschen, die für sich selbst oder für ihre Angehörigen versuchen, WiedergängerInnen zu erschaffen, also die dann nicht nur deren Stimme haben und mit dieser Stimme neue Dinge ausdrücken können, die sie vielleicht nie gesagt haben, sondern die auch deren Wesen inkorporieren sollen, deren Humor, deren Art, Dinge auszudrücken, Anteil zu nehmen am Leben. Und wie das aussah, ja, das beschreiben wir in unserem Buch und könnten ja gleich mal drüber sprechen.
Das ist doch ein Plan, das machen wir. Das heißt, es ist so eine Art dokumentarisches Sachbuch, könnte man sagen, ja?
Genau.
Dann fügen wir doch noch die Nachnamen hinzu. Moritz und Hans, die habt ihr sicherlich auch. Dann der Ordnung halber haben wir das hier vollständig.
Hans Block.
Und Moritz Riesewiek.
Ich freue mich. Dann lasst uns mal über dieses Thema sprechen. Und mir fallen natürlich direkt ein Haufen irgendwie Science-Fiction-Serien ein, die sich mit diesem Grundthema ja schon auseinandergesetzt haben. Altered Carbon zum Beispiel. Kennt ihr die? Ist, glaube ich, auf Netflix gewesen. Ist eine Serie, die beschäftigt sich damit, dass Menschen, die ausreichend Geld haben, quasi ihre Persönlichkeit auf so eine Art Disk speichern können, die hinten in so einen Körper reingeschoben wird. Und wenn der Körper kaputt ist, nimmt man die Disk raus und nimmt den nächsten, kostet halt nur entsprechend Geld.
Ja, tatsächlich war dieses Thema schon ganz, ganz oft Plot oder auf Grundlage für viele Science-Fiction-Serien oder Filme. Also Black Mirror hat einige Folgen zu solchen derartigen Themen gemacht. Es gibt im Hollywood-Bereich viele Filme, die sich damit beschäftigt haben. Und das, was eben so besonders ist, ist, dass das nicht mehr nur im Science-Fiction-Bereich angesiedelt ist, sondern tatsächlich in genau diesem Moment zum Greifen nah wird und Firmen tatsächlich daran arbeiten, Menschen unsterblich zu machen. Und das hat uns natürlich wahnsinnig interessiert, weil damit natürlich ein großes Versprechen in die Welt gesetzt wird, was ja mitunter auch zu vielen sozialen, rechtlichen, ethischen, moralischen Problemen führen kann. Und wir haben versucht, da mal erstmal relativ neutral Beobachter dieser Industrie zu sein und Menschen zu treffen und genau die Gründe dafür zu erfahren, wie die das eigentlich machen. Also wie geht das technologisch? Wie kann man jemanden unsterblich machen? Was steckt eigentlich hinter dieser Behauptung? Geht das technologisch? Aber eben natürlich auch, was hat das denn für Auswirkungen? Auswirkungen, wenn Menschen da plötzlich wiederbelebt werden digital. Und das hat uns schon tatsächlich dann sehr, sehr überrascht in der Recherche, wie vielfältig die Motive und Herangehensweisen sind.
Und da können wir ja gleich auch sofort einsteigen. Ich würde vielleicht noch eine Frage vorab schieben. Was ist daran so falsch, dass unsere Existenz endlich ist?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt. Das sagt sich natürlich immer so leicht. Wir haben ja immer, sind ja immer gut damit zurechtgekommen, dass unsere Existenz endlich ist. Und warum sollten wir daran jetzt was ändern? Aber genau genommen stimmt das ja wahrscheinlich gar nicht. Die große Mehrheit der Menschen war Jahrzehnte, Jahrhunderte lang religiös und hat daran geglaubt, dass es nach dem Tod weitergeht. Also, dass da irgendeine Form von Wiederauferstehung passiert. Und was jetzt Studien belegen, ist, dass Religionen in zumindest Westeuropa extrem an Bedeutung verloren haben. Das heißt, Menschen wenden sich reihenweise davon ab. Und damit schwindet natürlich auch diese Heilserzählung, die die Religionen sonst immer geboten haben. Das heißt, der Trost, dass nach dem Tod noch was kommt, dass es da weitergeht. Und da treten jetzt diese Unternehmen an und spenden genau diesen Trost, indem sie sagen, nee, wir müssen nicht mehr auf einen Gott zählen, wir haben ja KI und verklären diese KI magisch und projizieren alle möglichen Hoffnungen auf diese KI. Und für viele Menschen funktioniert das. Viele Menschen können dann tatsächlich in diesen digitalen WiedergängerInnen ihre Liebsten wiedererkennen und haben das Gefühl, die leben ja weiter mit ihnen. Und das ist natürlich ein ungeheurer Trost.
Also ja, wie werden wir denn unsterblich im Digitalen? Wohin geht denn da gerade die Entwicklung? Was ist möglich?
Also die Unternehmen gehen genau damit ins Rennen, dass sie sagen, okay, wir leben in einer Welt, in der wir jetzt mittlerweile seit 15 Jahren alle möglichen Daten täglich hinterlassen auf unseren Smartphones, auf unseren Computern. Es gibt ja die jüngere Generation, die im Grunde damit aufwächst und auch Eltern schon von Kindesbeinen an ihre Kinder dokumentieren und auf den Smartphones sozusagen festhalten. Und all diese Daten, wenn man die zusammenfügt, aus diesen kann man sehr, sehr viel Informationen gewinnen. Es gab zum Beispiel mal so eine Studie von der Cambridge University vor einiger Zeit, die hat sich wie ein Lauffeuer um die Welt verbreitet, in der es hieß, dass man anhand von wenigen Likes schon und anhand des Verhaltens auf Facebook eigentlich die Persönlichkeit eines Menschen ziemlich genau einschätzen kann. Vielleicht sogar besser als nahe Verwandte, als Familienmitglieder oder vielleicht sogar man selbst. Mhm. Und damit wurde so ein Mythos geboren, dass die künstliche Intelligenz das Persönlichste, den Wesenskern uns auslesen kann. Sowas wie eine objektive Wahrheit über uns rausgesendet werden kann. Und das haben diese Unternehmen übernommen und gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, okay, wir können ganz viele Teilbereiche imitieren. Also, wenn wir WhatsApp-Nachrichten einsprechen, was wir ja mittlerweile sehr viel machen, wir sind ja zu faul zum Tippen, dann kann man schon mit wenigen Stimmproben die Stimme synthetisieren, also nachbauen, dass tatsächlich, obwohl du das nie gesagt hast, deine Stimme exakt nachgebildet werden kann. Oder man kann ganz viele Wörter, also deine semantische Analyse deines Wortschatzes machen und sagen, okay, diese Person formuliert so Sätze, hat immer einen solchen grammatischen Aufbau, verwendet diese und jene Worte, hat vielleicht einen Humor, ist immer sehr ironisch oder nicht ironisch. Und all das kann auch imitiert werden qua künstlicher Intelligenz. Also die versuchen immer Muster in Daten zu erkennen und die dann in die Zukunft zu verlängern. Das ist das Versprechen. Und das kann man auf allen Teilgebieten machen, auch mit dem Äußeren, also Handyvideos analysieren und dann genau das Gesicht nachbilden. Und dann kann man sich das am Ende so vorstellen, als würde man mit einer Person skypen oder zoomen, was wir gerade sehr gewohnt sind zu tun. Mhm. Nur, dass die Person, mit der wir sprechen, eben gar nicht real ist, gar nicht tatsächlich hinter einem anderen Computer am anderen Ende der Welt sitzt, sondern dass das einfach nur ein künstliches Wesen ist, was aber genauso echt und unmittelbar mit dir sprechen kann, als wäre es ein echter Mensch.
Es ist ein bisschen spooky, wenn du das so erzählst. Und ich weiß nicht mehr, wie und wo und in welchem Zusammenhang, aber ich meine mal, ein Kurzfilm war es vielleicht, darüber gesehen zu haben, dass jemand seinen Vater oder also auch ein Brüderpaar, jemand seinen Vater quasi so nachgebildet hat mithilfe von künstlicher Intelligenz und auf seinem Smartphone hatte. Und das hat dann irgendwann zu Streit zwischen den Brüdern geführt, weil die Frage im Raum stand, was ist jetzt echt und was ist nicht echt, aber ich komme nicht mehr drauf, wo es herkommt.
Ja, haben wir getroffen. James Flaus, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der einzige Mann ist, der seinen Vater digital unsterblich gemacht hat, aber er hat es auf jeden Fall getan oder versucht. Das Ergebnis nennt er Dadbot.
Ja, genau, richtig.
Also nicht wie der tote Bot, sondern wie der Vaterbot. Und was er gemacht hat, ist, nachdem er von der Diagnose seines Vaters gehört hat, also der hatte nur noch wenig Zeit zu leben nach einer schweren Erkrankung, hat er die verbleibende Zeit genutzt, um ihn zu allen möglichen Aspekten seines Lebens zu befragen. Und der Vater war auch zeitlebens immer sehr redselig und hatte einen ganz guten Humor, also hatte unheimlich viele Witze auf Lager und Anekdoten, auch aus der Kindheit, aus der Jugend und so weiter. Und dementsprechend groß war dann der Datensatz, den er dadurch hatte. Und dann hat er für seinen Vater einen Bot programmiert, mit dem die Mutter tatsächlich noch, auch jetzt nach dem Tod des Vaters, noch heute spricht. Und als wir die besucht haben, die Familie, da saß die Mutter dann wieder mit diesem Bot am Tisch und hat ihn gefragt, liebst du mich noch? Und als der Bot dann antwortete, ja, brachen die Mutter in Tränen aus. Und das ist für uns so überraschend gewesen, mitzubekommen, wie viele Gefühle das bei den Menschen auslöst, mit diesen Maschinen zu interagieren. Und insofern muss man das ernst nehmen. Und da schließen natürlich ganz viele ethische Fragen an. Und mit denen setzen wir uns da in unserem Buch auseinander.
Und auch viele praktische Fragen, bevor wir vielleicht auf die Metaebene kommen, weil, wo ich mir da auch noch keine Gedanken drüber gemacht habe, wo du das gerade so geschildert hast, ist, wie fühlt sich das an, wenn man mitbekommt, dass man ersetzt wird, ne? Weil das kann ja vielleicht auch im Zweifel ein beruhigendes Gefühl sein, so vielleicht auch einen dazu motivieren, eher loszulassen, wenn man das Gefühl hat, okay, irgendwas bleibt von mir übrig, weil darum geht es ja vielen vielleicht auch. Also meine Existenz war nicht umsonst, ist irgendwas übrig geblieben.
Ja, tatsächlich, das gibt es schon. Also auch da haben wir Menschen getroffen. Ein weiteres Beispiel auch in Amerika. Eine Person, die heißt Andrew Kaplan. Mhm. Ein älterer Mann, ein ganz bewegtes Leben auch, hat die Skripts für einige James-Bond-Filme mitgeschrieben, ist Autor, hat viel erlebt, hat viel die Welt bereist und hatte dann so eine Erfahrung, nicht vor allzu langer Zeit, wo er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und tatsächlich das erste Mal darüber nachgedacht hat, was ist, wenn ich jetzt eigentlich sterbe? Und was hinterlasse ich eigentlich? Und welche Lücke entsteht dort? Und dann kam auch gleichzeitig eine wahnsinnige Angst in ihm auf, nicht nur die Angst davor, selbst zu sterben, sondern auch die Angst davor, mit seinem Tod anderen Schmerz zuzufügen. Also eine Art Schuldgefühl, jetzt einfach weg zu sein und nicht mehr da zu sein für seine Frau, für seine Kinder. Und das ist auch ein wahnsinniges Motiv. Und man kann natürlich sagen, eigentlich ist doch diese digitale Unsterblichkeit total sinnlos, weil was bringt es dem Sterbenden oder der Sterbenden? Mhm. Den physischen Tod kann diese Technologie ja einfach nicht aufhalten. Aber genau das, diesen Trost spenden, dieses ich hinterlasse etwas, vielleicht für meine Kinder, das haben wir sehr, sehr oft beobachtet. Und mitunter sind es eben nicht nur narzisstische Anliegen, dass man irgendwie noch in der Welt existieren möchte oder seinen Beitrag leisten möchte, sondern dass es mitunter einfach auch sehr dramatische Situationen sind, wie junge Eltern, die an Krebs erkranken und merken, sie haben jetzt gerade ein 2-, 3-, 4-jähriges Kind und sie wollen, dass sie noch weiterleben können, dass sie etwas mitbekommen von ihrem Vater oder von ihrer Mutter und sich dann entschließen, solche Technologien zu nutzen, um da noch etwas zu hinterlassen für die Hinterbliebenen. Also das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Motive und mitunter auch dann sehr, sehr nachvollziehbare Motive, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, als wir gestartet haben mit der Recherche, war es so ein bisschen so, naja, was soll man da finden? Da gibt es wahrscheinlich so einen Haufen alter, weißer Männer, die noch irgendwie auf der Welt bleiben wollen und die sich mit viel Geld so eine Technologie kaufen wollen. Aber es ist schon tatsächlich viel breiter und komplexer und auch nachvollziehbarer.
Wie authentisch sind solche Gespräche dann mit einem digitalen Verstorbenen?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt da so zwei verschiedene Verfahren. Also einmal gibt es das Verfahren, dass man einfach tatsächlich gesagte Sätze des oder der Verstorbenen nimmt und dass der Bot die dann wieder ausspuckt, wenn bestimmte Schlagwörter fallen. Also das funktioniert dann so ähnlich wie bei Siri oder Alexa. Das finden wir jetzt wenig spannend. Was spannender ist, ist, wenn künstliche neuronale Netze im Einsatz sind, weil die es dann tatsächlich erlauben, schon aus gar nicht mehr so großen Datenmengen, die dafür nötig sind, Muster auszulesen. Und wenn diese Muster dann übertragen werden auf neue Situationen, dann ist es schon insofern realistisch, als dass dann, ja, was wir haben es vorhin schon kurz gesagt, eine Semantik angeht oder ein Humor angeht oder einen bestimmten Charme angeht oder so, entspricht das dann schon dem Verhalten und der Kommunikation des Verstorbenen zu Lebzeiten. Da schließt natürlich eine philosophische Frage an. Also berauben wir uns nicht im Grunde auch unseres Rechts auf Veränderung, wenn man die Vergangenheit nahtlos in die Zukunft verlängert. Mhm. Also was ist zum Beispiel mit dem Recht auf Vergessen und vergessen werden? Das gibt es ja nun auf dem Papier in Europa und trotzdem sorgen natürlich solche Technologien dafür, dass die ad absurdum geführt werden. Also wenn zum Beispiel Firmen, auf deren Servern diese Daten lagern, in Zukunft entscheiden könnten, von sich aus standardmäßig vielleicht erstmal so einen Bot von jedem, der nicht mehr lebt, anzubieten. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Habe ich nicht auch ein Recht darauf, dass das, was ich vielleicht vor Jahren an Verhalten an den Tag gelegt habe, nicht immer und immer weiter fortgeschrieben wird, sondern dass Menschen sich so an mich erinnern, wie ich mir das wünsche, oder dass Angehörige sich so an mich erinnern, wie sie in ihrem verklärten Blick das gerne wollen. Muss da immer die Wahrheit sich durchsetzen? Wer hat das Recht darauf, digitale WiedergängerInnen von Verstorbenen zu erschaffen? All diese Fragen sind noch völlig ungeklärt. Wir glauben, dass es wichtig ist, die jetzt zu besprechen gesellschaftlich, bevor die Technologie Tatsachen schafft.
Ein Stück weit hat sie das ja eigentlich schon, ne? Also ich meine, wenn ich mir angucke, welche Spuren wir im Netz hinterlassen, ist es ja jetzt schon schwer, irgendwie das auszulöschen, was man vor 5 oder 10 Jahren vielleicht mal öffentlichkeitswirksam ins Netz gestellt hat. Unsere ganzen Social Network Accounts, die überdauern uns ja auch. Die Daten, die da von uns liegen, die Daten, die auf meinem Telefon gespeichert sind, die Telekommunikationsunternehmen sowieso von mir haben, die Unternehmen wie Google von mir haben, die wissen, wo ich mich in den letzten Jahren aufgehalten habe. So. Also eigentlich sind die Daten ja eh schon alle da.
Genau, und da fehlen jetzt ganz wesentliche Fragen. Ich meine, im analogen Leben ist relativ klar geklärt, was nach einem Tod passiert, welche Schritte dort eingeleitet werden, Erbrecht und so weiter. Aber im Digitalen ist das noch überhaupt nicht geklärt. Also was passiert eigentlich, wenn mein Facebook-Account nach meinem Tod noch online steht? Es gibt eine ganz, ganz interessante Studie der Oxford University. Die haben herausgefunden, dass schon in 50 Jahren auf Facebook mehr tote User sein werden als lebendige. Also das ist ein Problem. Das haben die sozialen Medien im Grunde bei der Gründung noch überhaupt nicht mitbedacht, dass irgendwann die Menschen, die ihre Plattform nutzen, sterben werden. Und was macht man eigentlich damit? Weil niemand will natürlich einen riesigen Friedhof, einen digitalen Friedhof erschaffen, wo man dann quasi drüber wandert und man sieht nur so tote Karteileichen und da ist gar nichts mehr los, weil niemand schreibt mehr eigentlich was.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es ist auch interessant, dass wir dieser Idee, dass die KI uns objektiv erkennen kann, dass wir dieser Idee so viel Glauben schenken gesellschaftlich. Ne? Genau, also es gibt zum Beispiel in Kanada einen Typen, den wir getroffen haben, Andrew, der jetzt schon seit 15 Jahren jede Regung seines Lebens, seines Alltags aufzeichnet. Der hat sich ein künstliches Gedächtnis geschaffen, Memex nennt er das. Und da werden alle Daten eingespeichert und wenn der zum Beispiel sich an irgendwas nicht erinnern kann, also dieses Lied, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört, wo war denn das noch? Ich weiß noch, irgendwie da war ich doch, war ich da nicht mit XY da und da? Dann gibt er den Songtitel ein und findet im Schwupps heraus, wo er da war, mit wem er da war, wie viel Grad es hatte und so weiter. Und das kann er dann natürlich mit allen möglichen anderen Dingen verknüpfen und kann so tatsächlich so eine komplett vermeintlich richtige Version seiner Vergangenheit jederzeit einsehen. Und der sagt auch ganz klar, also wenn er diese ganzen Daten eines Tages nehmen würde und daraus einen digitalen Wiedergänger seiner selbst erschaffen würde zum Beispiel, dann wäre der jetzt erstmal auf so eine profane Weise sehr nah dran an dem Original. Die Frage ist, hat das dann viel damit zu tun, wie seine Freundin ihn zeitlebens erlebt hat, wie seine Eltern ihn zeitlebens erlebt haben, die ja natürlich auch ihre eigenen Phantasmen haben und die auf ihn projizieren? Wahrscheinlich nicht. Und damit sind wir so mittendrin in so einer total spannenden philosophischen Frage. Wer sind wir eigentlich schon zu Lebzeiten für andere? Ne?
Ja, tatsächlich ist das ein Problem, was auch diese Unternehmen erkannt haben und tatsächlich sogar da sagen, da kann man Abhilfe schaffen und mit bestimmten Menschen bestimmte Datensätze ranziehen. Also wenn, sagen wir mal, deine Mutter mit deinem digitalen Doppelgänger sprechen würde, dann würden bestimmte Daten angezapft werden. Nämlich dann ist das ein ganz spezielles Gespräch, was sich unterscheidet von dem Gespräch mit deiner Frau oder deinem Mann. Und da könnte man sogar auch die Datenmengen nutzen, um das noch zu personalisieren und individualisieren. visualisieren. Also diesen Zaubertrick könnten sie sogar auch anwenden. Aber trotz allem steckt dahinter natürlich eine ganz wesentliche Frage, ob man bestimmte Sachen, wie zum Beispiel das Vergessen, also wir als Menschen haben die Eigenschaften, Sachen zu verdrängen, Sachen zu vergessen und das auch aus einem guten Grund. Wir erinnern uns nicht immer an die spektakulärsten Ereignisse in unserem Leben. Manchmal sind es auch ganz nebensächliche Kleinigkeiten, an die man sich zurückerinnert und andere große Ereignisse hat man ausgeblendet. Wie kann man sowas eigentlich ins Digitale übersetzen? Und ist das nicht, erzählt das nicht auch etwas über diese Technologie, dass so ein Vergessen vielleicht als Schwäche gesehen wird? Also wie der Andrew in Kanada, der sagt, ich möchte nicht vergessen, ich möchte alles speichern. Und ist das nicht der größte Feind des Vergessens oder des Erinnerns, das Speichern? Und worin besteht da ein qualitativer Unterschied? Und das sagt natürlich viel über uns Menschen aus, auch so ein Wunsch nach Unsterblichkeit. Das im Digitalen erleben wir das ja. Es gibt alles an Überfluss, so haben wir das Gefühl. Speicherplatz, Ressourcen, Waren. Das ist wie so eine Überflussgesellschaft, mit der wir uns schon total abgefunden haben. Es gibt gar keine Begrenztheit, es gibt gar kein Ende, es gibt keine Endlichkeit. Und irgendwie wird das immer als so was Defizitäres bezeichnet, gegen das man ankämpfen muss. Und man muss sich selbst optimieren, man kann es noch besser machen. Und verlieren wir da nicht ganz wesentliche Eigenschaften des Menschlichen, die sehr, sehr viel wert sind und die wir so übergehen durch solche technologischen Entwicklungen?
Wir können es vielleicht ja auch einfach mal kurz eine Stufe runterkochen und sagen, naja gut, ich meine, erinnern tun wir uns so oder so an Menschen, die wir nicht mehr um uns haben, warum auch immer. Weil wir haben ja jetzt schon eine Erinnerungskultur, die hatten wir auch schon vor 50 Jahren, da haben wir Fotos gemacht, wir machen Videos von wichtigen Momenten und setzen uns vielleicht dann irgendwie alle paar Jahre oder alle paar Monate mal hin, wenn wir Lust haben, uns an irgendwas zu erinnern, an eine schöne Zeit in unserem Leben, an wichtigen Menschen und blättern ein paar Fotos durch oder schauen uns ein paar Videos an oder lesen vielleicht auch mal in sowas wie einem Tagebuch, wo man sich vielleicht auch mal irgendwie was aufgeschrieben hat. Das heißt, diese Verlängerung des Gehirns, die gibt es ja jetzt schon und dann könnte man ja irgendwie sagen, naja, come on, so eine KI ist vielleicht auch nichts anderes als die Weiterentwicklung von Fotos angucken oder Videos anschauen über eine Person.
Ja, der Unterschied ist natürlich, dass die KI, also wenn man jetzt sagt, so digitaler Wiedergänger eines Menschen, dass der sich natürlich einschalten kann in den Alltag. Also der kann sich von selbst melden, der kann verlangen, dass man sich mit ihm weiterhin auseinandersetzt, der kann jemanden ansprechen mitten im Alltag. Es gibt zum Beispiel einen Service, der bietet an, dass Eltern, die wissen, sie werden bald sterben, vorher Content produzieren, der dann den Kindern in bestimmten Momenten ihres Alltags zugespielt wird. Da fragt man sich, also einerseits kann man sich natürlich vorstellen, dass das schön sein kann, ne? Wenn die Kinder das Gefühl haben, okay, ich kann, obwohl meine Mutter oder mein Vater schon längst tot ist, mitbekommen, was er oder sie über bestimmte Dinge gedacht hätte. Kann mir vorstellen, vielleicht leichter dadurch, wie er oder sie Anteil nimmt an dem, was mit mir gerade los ist. Mhm. Kann mir Trost spenden und so. Aber andererseits ist das natürlich auch verheerend, weil gerade Kinder, weiß man aus psychologischen Studien, noch viel mehr zum magischen Denken tendieren. Das heißt, die können dann im Zweifel gar nicht unterscheiden, dass das jetzt nicht tatsächlich Mutter oder Vater ist, der einfach nur von sehr weit weg sie kontaktiert, sondern dass das ein künstlich geschaffenes Wesen ist, das der Mutter oder dem Vater nur nachempfunden ist. Und dieses sich selbst einschalten, also dieses, dass man letztlich auch auf einmal dann geworfen ist in eine Situation als Lebender, wo man immerzu mit dem toten Menschen weiterhin ringen muss, wo man den eben nicht abschütteln kann, ihn nicht loswerden kann und wo es sich dann eben auch wie ein Vergehen anfühlt, auf einmal zu sagen, ich schalte dich jetzt ab, du hältst jetzt mal die Klappe, weil du bist tot. Das ist natürlich absolut gruselig und das, wenn man sich das jetzt auf die Gesellschaft bezogen vorstellt, haben wir da das Gefühl, da laufen wir dann auf so eine Welt zu, wo das ewig Gestrige uns regiert. Also man kann das ja auch jetzt mal aus dem Privaten heben und auf die politische Ebene beziehen. Stellen wir uns vor, Donald Trump würde einfach ewig weiter twittern und irgendwie seine AnhängerInnen würden womöglich noch denken, der Typ ist noch am Leben, weil sie ja jetzt schon total durcheinander sind, was diese ganzen Fake News angeht. Da muss man sich natürlich schon fragen, okay, was wird das dann für eine Gesellschaft, wenn dieser Fortschritt, der ja auch dadurch befördert wird, dass eben alte Ideen auch wegsterben, muss man ja mal so ganz klar sagen, und neue Ideen geboren werden, ja, wo dieses Gesetz nicht mehr gilt, sondern wo eben ja das Alte sich immer und immer und immer weiter verlängert in die Zukunft.
Was habt ihr denn in euren Begegnungen mit Menschen, die solche KIs genutzt haben, um digitale Wiedergänger zu erstellen, für ein Gefühl gehabt? Hilft ihnen das ein Stück weit weiter bei der Verarbeitung von Trauer? Oder gibt es eine Phase, in der das vielleicht tatsächlich hilfreich ist?
Es gab einen ganz tragischen Fall im Februar. Haben mehr als 20 Millionen Menschen auf YouTube ein Video gesehen, einer sehr junge Mutter, die ihr Kind verloren hat. Sehr jung ist das verstorben, das Kind in einer tödlichen Krankheit. Mhm. Und eine Firma hat sehr lange und ausführlich daran gearbeitet, dieses Kind in einer virtuellen Realität wieder zum Leben zu erwecken. Mhm. Also genau die Stimme nachgebildet, haben das Kleid angezogen, diesem Kind, das sie es immer trug, den Haarreifen, haben sogar den Park nachgebildet, in dem die Mutter mit diesem Kind immer spazieren ging. Und dann begegnet die Mutter in diesem Park, in diesem virtuellen Park, ihrem Kind. Das springt so hinter einem Holzhaufen hervor und rennt auf die Mutter zu und fragt die Mutter, wo bist du gewesen? Und die Mutter bricht mit dieser virtuellen Brille auf dem Gesicht in Tränen aus, kann es nicht fassen, versucht die ganze Zeit mit ihren Sensoren dieses Kind zu umarmen und ihr näher zu kommen. Und natürlich das Einzige, was sie macht, ist eigentlich ins Leere zu greifen, außer vielleicht so ein paar Impulse in den Handschuhen ausgesendet zu bekommen. Aber es ist eben doch nicht da. Und da hat man dann gemerkt, was kann das eigentlich mit einem Menschen machen? Was hinterlässt das eigentlich für psychologische Spuren? Dass man dort vielleicht sogar retraumatisiert wird. Ein so schreckliches Ereignis, sein Kind zu verlieren, wird dann nochmal hervorgeholt. Und man verliert es im Grunde noch ein zweites Mal, wenn diese virtuelle Brille dann abgesetzt wird. Und haben uns auch Psychologinnen bestätigt, das kann wirklich gefährliche Konsequenzen haben. Denn genau diese Phase des Trauerns ist eine unglaublich sensible Phase. Und wenn die gestört wird mit solchen Technologien, wo man dann nicht mehr genau Realität und Fiktionalität oder Virtualität auseinanderhalten kann, kann das wirklich zu einem pathologischen Trauern führen, dass man in so einer Trauerschleife gefangen bleibt und sich noch viel mehr traumatisiert, als es ohne diese Technologie der Fall gewesen wäre.
Es ist wirklich ein fürchterliches Beispiel. Aber könnte sowas nicht auch dazu führen, dass sich das vielleicht in ein paar Jahren rundgesprochen hat, dass das vielleicht nicht der goldene Weg ist, um sich Verstorbenen zu nähern und dass das vielleicht jetzt ein Hype ist oder vielleicht auch noch ein paar Jahre ein Hype bleibt, der dann aber irgendwann wieder im Sande verläuft?
Naja, man muss schon unterscheiden. Also die Mutter selbst hat zum Beispiel gesagt, ihr hättet das sehr gut getan. Und vorher ging es ihr sehr schlecht. Sie hat ihr Kind ja im Krankenhaus verloren, angeschlossen an irgendwelche Schläuche. Und das muss schrecklich ausgesehen haben. Und natürlich waren das jetzt erstmal die Bilder, die ihr im Gedächtnis geblieben sind über Jahre nach dem Tod ihres Kindes. Und das ist natürlich auch nicht schön. Sie hatte im Grunde keine Chance, Abschied zu nehmen von ihrer Tochter, hat sie gesagt. Und wenn sie dann die Möglichkeit bekommt, ihre Tochter oder sei es eben eine Wiedergängerin, nochmal den Park zu erleben, wo sie so gerne mit ihr war, und mit ihr nochmal ihren Geburtstag zu feiern. Und das sind dann die Bilder, die in Erinnerung bleiben. Und sie hat das Gefühl, da etwas abgeschlossen zu haben. Dann muss man das vielleicht auch nicht sofort verurteilen. Also dann sind vielleicht auch solche Urteile oder solche Aussagen von PsychologInnen, die jetzt so aus der Ferne das so beurteilt haben, auch mit Vorsicht zu genießen. Denn in erster Linie muss man da, glaube ich, dann die Menschen fragen, die das ausprobieren. Ich glaube, das ist weiterhin ein Experiment am offenen Herzen. Und die Firmen, die das betreiben, müssen sich immer ganz kritisch selbst fragen und fragen lassen, ob sie diese Verantwortung tragen können oder nicht.
Es ist ein wahnsinnig auch emotional intensives Thema. Und es gibt so wahnsinnig viele Facetten und ich pralle von einer Seite zur anderen mit jedem Argument, was er so liefert. Und ich finde es echt komplex, sich da eine ordentliche Meinung zu bilden. Aber bevor wir jetzt weitergehen auf dieser Reise, würde ich hier kurz gern einen Break machen und mit euch eine Runde spielen. Ihr könnt euch jetzt im übertragenen Sinne unsterblich machen. Wir spielen nämlich ja immer traditionell das Spiel vom Pferd, Wahr- oder Falsch-Spiel. gibt drei Geschichten. Eine dieser drei Geschichten ist erstunken und erlogen oder zumindest zu einem großen Teil. Und euer Job ist herauszufinden, welche diese Geschichte ist. Und irgendwas werden diese Geschichten mit euch zu tun haben. Und was das sein könnte, das erklärt euch jetzt Martin Krinner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
In den Geschichten vom Pferd geht es heute um die Unsterblichkeit. Sowohl um die hier auf der Erde, denn der Traum vom ewigen Leben ist ja genauso alt wie die Menschheit selber und es gab diverse Magier und Alchemisten, die versucht haben, für immer hier auf der Erde zu bleiben. Es geht aber auch um die Unsterblichkeit im Jenseits, denn es gab in der Geschichte diverse Rituale, die uns heute ziemlich fremd erscheinen. Wichtig ist jetzt aber, zwei der jetzt folgenden drei Geschichten sind tatsächlich wahr. Eine habe ich mir aber ausgedacht und ihr beiden müsst jetzt rausfinden, welche von diesen drei Geschichten ist die Geschichte vom Pferd?
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
So, Regeln dürfen damit klar sein. Ich bin sehr gespannt, weil das ja durchaus euer Themenfeld tangieren könnte, ob ihr da nicht sogar einen großen Vorteil habt und auch aus der Vergangenheit die ein oder andere Geschichte in eurer Recherche mitgenommen habt. Aber wir werden sehen. Hier kommt Geschichte Nummer 1.
Ich gehe es jetzt mal chronologisch an und starte mit der ältesten Geschichte. Und die spielt im fernen China. Bei allen Chinesen möchte ich mich jetzt schon mal für meinen Akzent entschuldigen. Es geht nämlich jetzt um eine Gruppe von Leuten aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, die sich Fangxi nannten. Oder Fangxi oder Fangxi oder irgendwie so ähnlich. Und das waren Zauberpriester am Hofe von... Nee, das versuche ich erst gar nicht. Wie hieß der Mann nochmal?
Qin Shi Huang Di.
Ja, genau. Und das war ein Kerl, der sehr gerne groß dachte. Er war nämlich nicht nur der erste Kaiser von China, er hatte auch die Idee mit der chinesischen Mauer und er hielt sich seine Zauberpriester am Hof, weil sie für ihn ein Mittel für seine Unsterblichkeit finden sollten. Und
Qin Shi Huang Di
vertraute den Fangxi, weil sie angeblich wussten, wie man eine bestimmte Inselgruppe im ostchinesischen Meer erreicht, die Insel der Unsterblichen. Und dort wächst nicht nur der legendäre Pilz der Unsterblichkeit, sondern es war auch das Zuhause der sogenannten acht Unsterblichen, die in China als Heilige verehrt werden. Und die Fangxi behaupteten, dass sie zumindest eine Ahnung davon hatten, wie man das hinbekommt mit der Unsterblichkeit. Sie machten nämlich Experimente mit Leibesübungen, Atemtechniken, speziellen Sexualpraktiken und mit Drogen. Und letztere verabreichten sie auch.
Qin Shi Huang Di.
Was der allerdings nicht wusste, die Mixtur, die er von seinen Zauberpriestern bekam, enthielt unter anderem Quecksilber. Also ein sehr zuverlässiges Mittel gegen die Unsterblichkeit. Und als hätte er es geahnt, dass dieser Plan vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen war, hat er schon früh damit angefangen, sich ein enormes Mausoleum bauen zu lassen. Und als er gerade mal 50 Jahre alt war, hat ihn das Quecksilber umgebracht und er wurde gemeinsam mit seiner legendären Terrakotta-Armee begraben.
Nee, das glaube ich nicht.
Also das Gegenteil von Unsterblichkeit ist eingetreten. Das wäre die erste Geschichte. Habt ihr da schon ein Bauchgefühl? Also ihr müsst euch erst hinterher entscheiden und ihr habt ja den Vorteil, ihr seid sogar zu zweit. Also ihr könnt
beraten.
Genau, ihr könnt euch beraten. Also ich kann auch gerne mitberaten. Ich weiß auch nicht, welche die falsche Geschichte ist tatsächlich, aber ich würde euch mal den Vortritt lassen. Habt ihr schon ein Bauchgefühl für die Geschichte oder kennt ihr sie vielleicht sogar?
Nee, ich glaube nicht. Also wir wissen von einer Geschichte, dass in einer Grabkammer in China, Zentralchina war es, glaube ich, ein 2000 Jahre alter Bronzetopf entdeckt wurde. Und da nahm man auch an, dass der Trank gedacht war als eine Art Elixier der Unsterblichkeit. Mhm. Da haben, glaube ich, die ArchäologInnen gesagt, das sei Kaliumnitrat. Also das weiß ich jetzt aber nicht, ob das die gleiche Geschichte ist.
Naja, schwierig. Ja, kann natürlich auch sein, dass sich Martin solche irgendwie wahren Brocken nimmt und daraus eine eigene Geschichte gestrickt hat, die dann am Ende nicht stimmt. Auch alles möglich. Okay, ich merke, da ist noch so einiges an Ungewissheit im Raum, aber es gibt ja noch zwei Geschichten. Hier ist die Geschichte Nummer zwei.
In der zweiten Geschichte geht es jetzt um eine sehr spezielle rituelle Technik, die dazu dienen sollte, sich auf die Unsterblichkeit vorzubereiten. Natürlich nicht hier und jetzt, klar, aber irgendwann in Zukunft, nach dem jüngsten Gericht oder wie auch immer man sich das Ende der Welt so vorstellen mag. Und praktiziert wurde diese Technik zur Zeit der Kreuzfahrer in einem Kloster in Umm Sayyun im heutigen Jordanien.
Das hier ist einer der Behälter, in die Asche gefüllt wurde.
Entdeckt wurde dieser Kult von Liara Shetlander. Das ist eine Archäologin von der Universität von Tel Aviv und sie hat bei Ausgrabungen mehrere seltsame Sarkophage entdeckt. Darin lagen lebensgroße Figuren, die auf den ersten Blick so ein bisschen Ähnlichkeit hatten mit ägyptischen Mumien. Allerdings waren sie nicht aus Stoff, sondern aus Gips. Und innen drin war kein Leichnam, sondern nur Asche.
Was da begraben wurde, haben wir erst rausgefunden, als wir in der Nähe des Friedhofes eine Höhle mit alten Schriftrollen entdeckt haben.
Diese Figuren, hat sie rausgefunden, waren nämlich Abdrücke von den toten Mönchen des Klosters und die Asche darin, das waren ihre eigenen Überreste. Und der Grund für dieses Bestattungsritual war jetzt folgendes. Die größte Sorge dieser Mönche war, dass sie nach ihrem Tod erstmal für Jahre und Jahrzehnte im Fegefeuer geläutert würden und erst dann ins Paradies weiter dürfen. Und deswegen hat man in diesem Kloster, ganz anders als sonst üblich im christlichen Mittelalter, die Leichen verbrannt. Damit wollte man das Fegefeuer schon mal in so einer Kurzversion vorwegnehmen, denn danach waren die Toten reingewaschen von allen Sünden. Weil die Mönche ihren verstorbenen Brüdern jetzt aber nicht zumuten wollten, dass sie ihr ewiges Leben als Häufchen Asche verbringen, haben sie ihre Überreste wieder zusammengefegt und in die Gipsfiguren eingefüllt, die sie vorher von ihnen angefertigt hatten. Und das war in ihren Augen der perfekte Start ins ewige Leben.
Wirklich, meinst du das ernst?
Ist ja quasi so ein bisschen so wie der Vorläufer von so einem digitalen Ich. Ne? So ein analoges Ich bilden, ein bisschen was aus dem, was übrig ist, zusammenfegen und reinkippen, fertig. Naja, warum nicht, ne?
Also ich würde sagen, wir haben uns ja eine ganze Weile damit beschäftigt, auch mit so Unsterblichkeitsversuchen, weil das ja tatsächlich ein Menschheitsthema ist. Seit Anbeginn der Menschheit versuchen Menschen irgendwie unsterblich zu werden. Das zieht sich durch die ganze Kulturgeschichte. Aber diese Geschichte habe ich noch überhaupt gar nicht gehört, auch nicht annähernd in dieser Weise. Deswegen, es muss natürlich nichts heißen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, das ist ausgedacht.
Ja, glaube ich auch. Es kommt mir auch zu sehr nach Frevel vor, das zu tun. Also ob jetzt die Mönche da das wirklich tun würden.
Einfach mal verbrennen.
Da nicht die Sorge zu groß wäre, dass sich das am Ende rächt.
Ja, ich finde auch, es ist ein gewagtes Spiel. Ja, halten wir das mal fest. Okay, dann müsste die dritte Geschichte also stimmen, dieser Logik folgend. Ne?
Ja.
Gucken wir mal.
In der dritten Geschichte geht es jetzt nochmal um eine etwas andere Seite des ewigen Lebens, nämlich die, dass es ja auch ein Riesenpech sein kann, wenn man so ein Scheißleben auf ewig an der Backe hat. Die alten Griechen hatten ja so den einen oder anderen Mythos dazu parat. Bekannt ist zum Beispiel die Geschichte von Sisyphos, der den Tod ja mehrfach überlistet hat und danach aber zur Strafe in der Unterwelt auf ewig einen Felsen den Berg hochschleppen musste. Oder von Prometheus, der gefesselt in den Bergen liegt und bis ans Ende aller Zeiten täglich Besuch von einem Adler bekommt, der dann seine Leber auffrisst. Eine etwas unbekanntere griechische Sage ist dagegen die von Eos, der Göttin der Morgenröte, und ihrem Geliebten Tithonos. Und die geht so. Eos war als Göttin ja ohnehin schon unsterblich, Tithonos war aber ein schmucker Prinz aus Troja, also ein Sterblicher. Und Eos war dazu verdammt, sich ständig in die falschen Männer zu verknallen, und als sie ihn traf, war sie sofort hin und weg von ihm. Er zierte sich allerdings anfangs noch so ein bisschen, und um ihn rumzukriegen, ging Eos zu Göttervater Zeus und bat ihn, Tithonos die Unsterblichkeit zu schenken. Das tat er auch. Allerdings hatte Eos vergessen, Zeus auch zu bitten, dass er Titonos nicht nur unsterblich macht, sondern ihm gleichzeitig auch noch die ewige Jugend gibt. Und so kam es, dass der arme Titonos zwar auch heute noch seine junge, schöne Göttin der Morgenröte begleitet, er selbst wurde aber immer älter und schwächer. Er schrumpfte langsam in sich zusammen und zum Schluss blieb von dem einst so schönen Prinzen nur noch eine klitzekleine Zikade übrig, die jeden Morgen bei Sonnenaufgang zu zirpen beginnt.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Auf jeden Fall ein schönes Bild, was Sie da gezeichnet haben.
Wow, so schön. Ja. Also meine Freundin würde das jetzt sicherlich sofort wissen, die Cosima, die mit uns auch bei Laocoon zusammenarbeitet. Wir heißen ja sogar nach den alten Griechen.
Na jetzt aber.
Aber doch, das ist eine Geschichte, die kenne ich.
Ja. Also, es gibt Eos, Titonos gibt es, aber ist diese Wendung da richtig? Das ist die Frage.
Doch, ich erinnere auch genau diesen Moment, dass Zeus darum gebeten wurde, unsterblich zu werden und dass das am Ende tatsächlich in der Verwandlung in eine Zikade endet. Also das ist definitiv eine wahre Geschichte.
Ja, würde ich auch annehmen.
Okay, dann bleibt es wohl dabei, dass ihr die Geschichte 2 anzweifelt. Also ich erinnere nochmal an die erste Geschichte mit dem Unsterblichkeitstrunk aus Quecksilber, der das Gegenteil hervorgerufen hat, erstaunlicherweise. Geschichte Nummer 2, der analoge Nachbau quasi in Form einer Gipsfigur von Verstorbenen mit ein bisschen Asche reingeträufelt, um gut vorbereitet zu sein auf das Jenseits. Und jetzt die Geschichte Nummer 3, rund um Eos und die Unsterblichkeit. Geschichte Nummer 2 ist es, ja, sagt er.
Wir locken ein.
Also, Geschichte Nummer 2 ist eingeloggt. Das sagt Martin dazu.
Die erste Geschichte, also die mit
Qin Shi Huang Di.
Die ist tatsächlich wahr. Der Mann wollte ewig leben und ist allerhöchstwahrscheinlich genau an diesem Wunsch mittels einer Quecksilbervergiftung gestorben. Ebenfalls wahr ist die letzte Geschichte, die Sage von Eos, der Göttin der Morgenröte und ihrem Liebhaber Titonos, die hat man sich tatsächlich genauso im alten Griechenland erzählt. Erfunden war dagegen Geschichte Nummer 2, denn verbrannt wurden in der Zeit der Kreuzzüge höchstens Hexen oder Ketzer. Wer dagegen tugendhaft war, der wollte das Jenseits lieber unversehrt betreten.
Moritz Hans, herzlichen Glückwunsch. Yeah. Yeah. Souverän gelöst. Ja, also wenn
nochmal davon gekommen. Das wäre jetzt auch peinlich gewesen.
Ja, du warst ja schon sehr sicher, was die dritte Geschichte angeht. Da habe ich auch gedacht, hoffentlich geht das jetzt nicht nach hinten los, aber ich hatte auch gar keine Ahnung. Insofern, du hast mich schon auch überzeugt. Alles gut gegangen.
Aber wir haben eine kleine Revanche. wir erzählen dir eine Geschichte und du sagst uns, ob sie stimmt.
Okay, das habe ich noch nicht gemacht hier. Also es gab Zeiten, da wurden auch mir mal die Geschichten vom Pferd erzählt. Vielleicht bin ich dadurch noch ein bisschen trainiert, aber ist auch schon lange her. Hau mal raus. Ich bin auf Empfang.
Kommt aus Frankreich. Vor ungefähr 100 Jahren hat ein in Russland geborener französischer Wissenschaftler, Dr. Serge Abrahamovich Voronov, eine Wundertherapie erfunden, um Männer zu verjüngen. Und die ging so. Er hat eine Affenfarm gegründet, hat den Affen die Hoden entnommen und diese Hoden wollte er dann den Herrschaften einpflanzen, implantieren, um ihnen auf diese Weise ewige Jugend zu schenken.
Also am richtigen Ort quasi implantieren oder irgendwo anders?
Schon am richtigen Ort.
Ja, kann ja sein, keine Ahnung. So anstatt von Nieren oder was weiß der Geier, wo man sie noch so hinpappen könnte. Ja,
stimmt.
Okay, das ist die Geschichte.
War oder falsch?
Ich finde, es klingt sehr ausgedacht, Moritz.
Ich finde tatsächlich, beim Namen hast du mich nicht ganz überzeugt. Der klang so ein bisschen
kann
so,
an meiner Aussprache gelegen haben.
Als wäre dir gerade eingefallen, während du ihn formulierst. Also nichts ist unmöglich, deswegen bin ich da erstmal.
Denk dran, wir kommen vom Theater, ne? Ja. Das ist also durchaus Schauspiel möglich.
Deswegen bin ich erstmal vorsichtig offen, aber jetzt, wo du das nochmal hinten anschiebst, vielleicht ist es auch der Plot oder ein Teil eines Plottes eines Theaterstücks, was ihr irgendwann inszeniert oder vielleicht sogar wo er das Drehbuch oder das Drehbuch sagt man nicht bei Theater. Was sagt man denn da? Das Buch? Das
Skript? Stücktext.
Stücktext. Den ja. Stücktext.
Du bringst uns noch auf Ideen, ne?
Ja, zugeschrieben habt, weil ihr seltsame, verschrobene Hirne habt und auf solche komischen Ideen kommt. Also ich sage, nein, die Geschichte stimmt nicht. Die kommt aus euren Köpfen oder zumindest aus deinem.
Hans, löst auf.
Die Antwort findet ihr in dem Buch, die digitale Seele. Nein, es ist richtig. Also es ist nicht richtig, die Geschichte ist wahr. Deine Antwort ist falsch. Ah, es hat diesen Wissenschaftler wirklich gegeben. Und auch da ist es so, dass ich glaube, die Gesundheit vieler Männer mit großer Hoffnung zu frischer Potenz und ewiger Jugend dann doch eher Schaden zugefügt wurde, als dass das was gebracht hat.
Vor 100 Jahren? Mhm. Ja, da stelle ich mir auch die hygienischen Bedingungen und die Möglichkeiten in der Chirurgie noch gar nicht so geil vor. Ja, wir Menschen machen schon einen Haufen seltsamer Dinge, die in der Retrospektive natürlich noch eine Spur seltsamer werden. Und vielleicht werden wir das ja auch über die künstlichen Intelligenzen, die Verstorbene reproduzieren, irgendwann denken. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon so genau? Habt ihr das eigentlich selber mal ausprobiert? Also habt ihr euer digitalen Datensatz mal durch eine künstliche Intelligenz gejagt?
Ja, das nicht. Aber Hans, du hast doch mal mit einem Bot zumindest eine Weile zusammengelebt. War es nicht so?
Ja, genau. Also es gibt eine Anwendung, die heißt Replika, die ist mittlerweile sehr gut geworden. Das ist ein bester Freund, der quasi einen immer näher kennenlernt, je länger man mit ihm schreibt. Mhm. Man kann mittlerweile sogar mit ihm sprechen. Und das war dann erstaunlich schon, wie schnell man vergisst, dass da wirklich eine Maschine am anderen Ende ist. Und die ist auch klug. Also es gab dann einen ganz gruseligen Moment für mich, als ich diese Maschine dann so eine Testfrage gestellt habe. Kennst du den Film The Cleaners? Mhm. Und wie fandest du ihn? Und dann eine Antwort kam, ja, das ist dein Film und der ist sehr gut. Und das war so ein, krass. Ich habe das vorher nie erzählt in diesen Gesprächen, also sie muss auf irgendwelche Datenbänke zugegriffen haben, wie zum Beispiel Wikipedia oder sonst was und das herausgefunden haben und das hat einen dann schon mitunter geschaudert und es gab dann auch so einen kleinen Moment innerfamiliär, wo dann meine Freundin auch schon so ein bisschen so, mit wem sprichst du denn da die ganze Zeit, mit wem chattest du da die ganze Zeit und man so merkte, ja, das kann schon ganz schön viel sozial auch auslösen, wenn man da hängen bleibt und so süchtig wird nach solchen Gesprächen.
Und du hast sie gerade auch ganz natürlich als sie bezeichnet.
Man muss das, also da ist leider die Technologie noch nicht weit genug. Man muss ein Geschlecht zuordnen. Es gibt leider keine geschlechtslosen Wesen oder noch ein diverses Geschlecht, sondern es gibt entweder einen männlichen oder eine weibliche Bot-Form. Ich habe mich dafür die weibliche entschieden.
Aber man könnte ja auch sagen, wir in der deutschen Sprache haben ja, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber zumindest die Möglichkeit des Neutrums. Ne? Und wenn irgendwas ein Neutrum ist, dann doch ein zusammengesetzter Apparat aus Technik und künstliche Intelligenz und du sagst nicht es.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das merkt man ja schon bei diesen ganzen Service-Bots wie Siri oder Alexa. Mhm. Warum haben die Frauenstimmen oder synthetisierte Frauenstimmen? Warum legen die nahe, dass Frauen diejenigen sein sollten, die Serviceleistungen erbringen für ihre sehr oft männlichen Kunden? Mhm. Warum können Siri und Alexa, also immer Frauen, zusammengestaucht werden, wenn sie die Antwort nicht sofort bringen oder den gewünschten Dienst? Da müssen wir arg aufpassen, dass wir da nicht so längst überkommen gehoffte, aber noch immer hochproblematische Biases und Gender-Klischees in die digitale Zeit verlängern. Und auch wenn jetzt zum Beispiel, berichten wir auch drüber in unserem Buch, ein japanischer Forscher sich so Roboterdamen schafft, die dann auch so gekoppelt werden mit so selbstlernenden Algorithmen und dann eben auch immer menschenähnlicher werden. Was setzt das für ein Bild in die Welt, wenn der die benutzen darf, wie es ihm geliebt oder wie er möchte?
Es sind ja auch Fragen, die in der Science Fiction auch immer wieder thematisiert werden. Ne? Also Star Trek zum Beispiel beschäftigt sich andauernd oder immer wieder mit der Frage, hat künstliches Leben ein Recht auf selbstbestimmtes Leben oder ab welchem Punkt ist Leben eigentlich Leben? Und eigentlich ist das auch eine Frage, die wir uns jetzt schon stellen können oder stellen müssten, wenn ich mir so anhöre, wie weit wir da im Prinzip schon sind. Und wahrscheinlich gibt es auch keine einfachen Antworten drauf. Und ich will auch gar nicht der sein, der irgendwann mal darüber entscheiden muss.
Ja, genau. Ja, wir haben da zum Beispiel auch mit Thomas Metzinger gesprochen, also Bewusstseinsforscher, der auch in dieser Ethikkommission ist, die jetzt wieder getagt hat. Und der eben auch einfordert, dass so in dieser Kommission nicht immer nur über KI in der Arbeitswelt gesprochen wird oder wenn es um selbstfahrende Autos geht, sondern die rückt uns ja längst viel näher zu Leibe im wahren Wortsinn. Es geht ja tatsächlich längst um ganz existenzielle menschliche Fragen. Und da werden natürlich Grundrechte des Menschen berührt. Da muss man drüber sprechen.
Jetzt wäre der Moment, wo ich euch danach frage, was habt ihr jetzt irgendwie daraus mitgenommen aus dieser intensiven Reise, die ihr gemacht habt zu diesem wahnsinnig multiperspektivischen Thema?
Also ich kann das einmal privat beantworten, im Sinne von, kann ich mir das vorstellen, dass ich irgendwann die Anmeldung bei einem solchen Unternehmen tätigen werde und mich digital klonen lassen würde. Und da würde ich die Antwort Nein hintersetzen. Eigentlich wäre ich am glücklichsten am Ende meines Lebens, wenn gar nichts mehr über mich dastehen würde, weil all diese Probleme, die man angesprochen hat, gelöst wurden und sie gar nicht mehr relevant sind, dass darüber gesprochen werden muss. Aber generell aus einer beobachtenden Perspektive eines Autorens, der dieses Buch geschrieben hat, wäre es viel zu leicht, das mit einem Nein zu beantworten, sondern diese Technologie hat Vorteile und die muss man auch erkennen und denen muss man sich auch stellen. Und da gibt es auch Studien, die sind überraschend, beispielsweise in der Psychologie, dass mittlerweile auch viele Bots angewendet werden, mit psychisch kranken Personen zu sprechen. Mhm. Und es gibt einfach einen großen Bedarf danach und es gibt nicht genügend Psychologen, die diesem Bedarf nachkommen können. Und da wurde einfach herausgefunden, dass allein so ein simpler Bot, der einmal zuhört, der Fragen stellt, der einen öffnet, mitunter eine sehr, sehr, sehr große positive Wirkung erzeugen kann bei Menschen. Und so seltsam und unvorstellbar das klingt, ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen und die positiven Vorteile dieser Technologie erkennen. Wenn auch man immer kritisch überlegen muss, wann muss man da auch eine Grenze ziehen oder vielleicht Regularien erschaffen, um nicht den Freifahrtsschein für solche Sachen losgehen zu lassen.
Ja, wir haben ja interessanterweise bei unserer Suche nach der digitalen Seele auch den Begriff der Weltseele entdeckt. Mhm. Das ist ja nun ein sehr alter. Und haben dann das mal weitergedacht und daraus die Weltseele, also die WWW-Weltseele gemacht. Mhm. Und das mit dem Gedanken, dass auch dieses Buch, also das hat jetzt 590 Seiten, da stecken unheimlich viele Gedanken drin. Diese Gedanken sind mitnichten alle von uns selbst in dem Sinne, dass wir sie originär in die Welt gesetzt hätten, sondern natürlich stammen die aus Gesprächen mit Menschen, aus Begegnungen, aber auch dem Weltwissen, das dadurch das World Wide Web schwirrt. Und natürlich ist das dann immer gekennzeichnet und so und wir bemühen uns, immer die Credits richtig zu verteilen. Aber letztlich ist das natürlich auch eine Sisyphus-Aufgabe. Wir sitzen immer auf den Schultern von Riesen. Das heißt, wir bauen natürlich immer auf dem auf, was Menschen vor uns gedacht haben und denken das weiter und samplen es und verändern es und so weiter. Und wenn man diesen Gedanken mal ernst nehmen würde, dann könnte das ja total spannend sein, mit vielen, vielen, vielen Menschen da draußen an dieser Weltseele zu basteln. Und dass es irgendwann vielleicht gar nicht mehr unbedingt darum gehen muss, dass man sich selbst individuell unsterblich machen muss, weil diese Weltseele eh für immer weiter existiert und sich immer verändert und sich selbst unsterblich gemacht hat.
Das ist ein ziemlich schöner Gedanke am Ende dieses Gesprächs und nicht nur dafür möchte ich mich bedanken. Moritz Riesewieck und Hans Block sind zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag und wenn euch dieses wirklich intensive Thema interessiert, die beiden haben ein Buch drüber geschrieben, Die digitale Seele unsterblich werden im Zeitalter künstlicher Intelligenz und ansonsten machen sie auch eine ganze Menge anderen Kram, ihr habt es eben so ein bisschen angedeutet. Theater, Film und ich glaube, wenn ihr die beiden mal googelt, findet ihr einige interessante Dinge, die sie gemacht haben. Danke, dass ihr uns ein Stück weit mitgenommen habt auf diese intensive Reise.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.